Hallo, Servus, grüß euch.
Hallo,
liebe FreundInnen.
Ja, hallo, liebe Astrid und liebe Sophie. Mich kennt ihr ja schon. Ich bin Christine Meyerhofer, einer der Hosts von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse und unter anderem auch ein Schaumi, also Mitglied der HörerInnen-Community von Schauen wir mal, dem wöchentlichen Podcast von Astrid Aschenbrenner und Sophie Forster-Vogelsberger, die heute hier bei mir im Podcaststudio zu Gast sind, die ihr gerade gehört habt. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank.
Ja, also wir laden diesen Sommer jeden Freitag Hosts anderer österreichischer Podcasts zu uns ins Studio. Und da ich eben regelmäßige Hörerin von Schauen wir mal bin, war mir irgendwie klar, ihr zwei dürft in dieser Reihe nicht fehlen. Für alle, die vielleicht Schauen wir mal nicht so kennen, worum geht es denn bei euch in eurem Podcast?
Da triffst du einen. Das ist, wie oft wir schon überlegt haben, wie wir unseren Podcast zusammenfassen, wie wir das auch, wir haben auch immer noch das offene Projekt eines Trailers.
Wir haben jetzt ein Intro, wo wir schon ein bisschen sagen, was wir eigentlich so tun.
Genau, aber wir versuchen eigentlich so ein bisschen, wir zwei Millennials aus unserem Leben zu erzählen und da passt halt dann einfach auch alles rein. Ich glaube, wir wollten uns von Anfang an eher nicht kastrieren, so in eine Nische, sondern einfach über das sprechen, was uns halt einfach auch wirklich beschäftigt als Millennials. Natürlich sehr viel mentale Gesundheit, das ist trotzdem ein Kernthema, würde ich sagen. Und natürlich auch deine Themen, Diet Culture, bei mir ist ein bisschen Nachhaltigkeit mit dabei, aber ich habe breites Spektrum, oder?
Ja, unser Motto war, wie wir diesen Podcast gestartet haben, schauen wir mal. Und genau,
so ist es.
Der Name ist nach wie vor Programm, weil wir nehmen uns nichts irgendwie weg oder sagen, über das können wir nicht reden, sondern wir... Das, was uns einfällt, über das plaudern wir. Und eigentlich kommt das bis jetzt bei unserer Schaumis ganz gut an.
Voll. Und wenn wir mal nicht wissen, wie wir genau in ein Thema eintauchen sollen, dann haben wir meistens eine Gästin dabei.
Ja, genau.
Wie ist euer Podcast eigentlich entstanden? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich erst irgendwo unterwegs dazu gestoßen bin.
Also es war so, dass die Astrid zeitlang meine Assistentin war und mir ganz viel bei der Content-Produktion geholfen hat. Und irgendwie, es hat sich schon sehr schnell dann eigentlich eine Freundschaft daraus entwickelt. Also es war irgendwie, wir haben beim quasi ersten Vorstellungsgespräch schon über das gesprochen, wie sehr wir beide einfach Weihnachten lieben und voll gebondet über das. Und es war irgendwie so klar, okay, da ist mehr als nur ein Angestellten-Verhältnis. Und irgendwie, ja, die Astrid und ich haben auch neben dem Job oder neben dem, was wir halt Content produziert haben, gemeinsam immer voll viel schöne Gespräche geführt und einfach auch sehr, wir haben teilweise unterschiedliche Meinungen, teilweise sehr ähnliche Meinungen und irgendwie, es war immer voll ein schöner Austausch. Und dann habe ich irgendwann zu Astrid gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, dass wir gemeinsam einen Podcast machen? Und ich glaube, die ist eher schon so ein bisschen im Kopf herumgeschwirrt. Und ja, dann habe ich das einfach gemacht. Dann haben wir uns auch Mikrofon bestellt oder hast du ernst gehabt? Ich weiß gar nicht mehr.
Du hast das bestellt, glaube ich.
Und dann ist losgegangen.
Ja, cool, dass das dann gleich so funktioniert hat und tatsächlich auch schon so lange funktioniert. Das heißt, das ist gleichzeitig auch eure Kennenlernstory, oder?
Eigentlich schon. Ich meine, gut, wir haben uns, glaube ich, 2 Jahre schon gekannt, oder? 2019 haben wir angefangen.
2017 im Dezember hast du, glaube ich, bei mir angefangen und 2019 haben wir dann den Podcast gestartet.
Ja, ich glaube im August. Ja.
Genau. Wir haben 6-Jähriges jetzt. Wahnsinn.
Dazu muss man vielleicht erklären, weil vielleicht jetzt unter unseren HörerInnen auch viele Leute sind, die euch nicht per se kennen. Ihr seid beide hauptberuflich das, was man so gemeinhin als Influencerin bezeichnen würde. Also ihr macht Content für Instagram, andere Social-Media-Plattformen. Bei euch geht es aber um andere Themen als jetzt unter Anführungszeichen nur Lifestyle-Themen, also mentale Gesundheit ist schon gefallen, das ist, glaube ich, euch beiden sehr wichtig. Sophie, bei dir insbesondere auch Körperbild und Diätkultur, großes Thema. Astrid, bei dir auch Nachhaltigkeit. Wie war das eigentlich bei euch beiden? Was war zuerst da? Der Wunsch, zu gewissen Themen einfach sich mitzuteilen, eine Plattform zu werden sozusagen? Oder eigentlich dieser Berufswunsch der Content-Creatorin und die Themen haben sich dann unterwegs ergeben. Wie war das eigentlich?
Ich glaube, unterschiedlich bei uns beiden tatsächlich. Bei mir war so das Nachhaltigkeits-Awakening da. Mhm. Ich glaube, das war so 2015, habe ich so begonnen, mal zu merken, Moment, da läuft ein bisschen was falsch in unserer Welt und habe dann so für mich privat festgestellt, okay, wir müssen was tun. Und dann habe ich sehr schnell so diesen Need gehabt, okay, ich muss mehr machen als bei mir in meinem Kreis und habe dann irgendwie sehr schnell gemerkt, eigentlich Social Media, da könnte ich so ein paar Sachen teilen, erreiche ich vielleicht mehr Menschen. Und so ist das irgendwie organisch gewachsen am Anfang und dann habe ich immer mehr Spaß mit der Plattform gehabt und habe auch dann mich ja aktiv bei der Sophie auch beworben, um zu sehen, okay, wie geht dieser Beruf eigentlich? Was macht man da? Worauf achtet man? Die Sophie hat das einfach schon länger gemacht und es war für mich einfach auch voll spannend zu sehen, was gehört da dazu? Was macht man da? und habe dann auch bei ihr sehr, sehr viel gelernt. Sie hat mich auch wirklich sehr an die Hand genommen und mich sehr auch in den Kreis der anderen Content-Creatorinnen mit reingebracht. Und so ist das dann organisch gewachsen und ich habe sehr lieben gelernt und das ist dann so gemeinsam zu meinem Hauptberuf eigentlich geworden. Mhm. So.
Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe angefangen zum Bloggen. Also ich bin nicht mit Instagram eingestiegen, sondern eigentlich vorher schon mit meinem Blog.
Oldschool,
ja. Ich war tatsächlich Bloggerin. Ich habe das begonnen eigentlich, weil ich war auf der WU und habe dann ein Auslandssemester in Moskau gemacht und da habe ich gedacht, ich mache jetzt einen Blog, weil ich will irgendwie auch meine Family und alle irgendwie mitnehmen, was ich halt so mache. Und so hat sich dann irgendwie der Blog ergeben und das war sehr lifestyleig, so wie man jetzt so gemeinhin sagen würde, so diese Classic-Bloggerinnen von damals, also Fashion und Food und Lifestyle-Themen. Und das habe ich dann am Anfang auch auf Instagram so gemacht und irgendwann, ja, habe ich dann auch gemerkt, dass ich dir vergeben will und habe eigentlich zuerst eigentlich auch begonnen, über Therapie mal zu sprechen, also über mentale Gesundheit, eigentlich auch unter dem Einfluss auch von dir, weil du das irgendwie begonnen hast und ich habe auch schon sehr viel Therapie gemacht in meinem Leben und ich habe mir immer früher gedacht, so, mir hat jemand gefehlt, der so offen drüber gesprochen hat, weil ich mir immer wahnsinnig dafür geschaut, dass ich in Therapie gegangen bin. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, ich rede da einfach drüber. Und so hat das irgendwie begonnen. Und dann eben auch meine Geschichte über die Essstörung, die ja auch eigentlich in der Zeit, wo ich meinen Blog gestartet habe, auch gerade sehr, sehr ja, da war. Und ja, ich eigentlich dann erst, wie ich wirklich gemerkt habe, ich kann jetzt, also ich habe das überwunden, meine Essstörung, habe ich dann auch begonnen, drüber zu sprechen auf Instagram und auch auf meinem Blog. Dann weiß ich gar nicht mehr, ob ich auf meinem Blog überhaupt drüber geredet habe. Aber und so haben sich bei mir die Themen eigentlich entwickelt. Also ich war zuerst ganz eine andere Influencerin, als ich es heute bin oder halt Content Creatorin.
Und ihr, also das hat man jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, ihr habt eigentlich auch nicht so beide nicht so eine straighte berufliche Biografie hinter euch. Also ist Content Creatorin so ein Standbein, dass ihr sagt, wenn heute junge Menschen zu euch kommen und sagen, sie wollen das werden, würdet ihr das überhaupt so empfehlen in dem Sinne? Oder?
Gute Frage.
Sehr gute Frage.
Weil es ist ja von vielen jungen Menschen ein berufliches Ziel.
Ja, tatsächlich, das hat sich sehr geändert. Weil also ich habe das jetzt nicht in meinem Kopf gehabt, so, das werde ich mal werden.
Also wie ich angefangen habe mit meinem Blog, da war da auch noch überhaupt keine monetären Ziele dahinter, beziehungsweise da war auch nichts. Also ich habe mit meinem Blog angefangen und also 3 Jahre später, glaube ich, habe ich meine erste bezahlte Anfrage gekriegt und dann habe ich gemerkt, okay, interesting, da kann man auch Geld damit verdienen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir beide eigentlich das angefangen haben, war das auch noch nicht so, dass man so richtig viel Geld damit verdient hat. Und ja, ich finde es, ich verstehe es voll, weil es natürlich auf den ersten Blick sehr attraktiv klingt. Ich mache Videos und rede oder zeige mir eine Make-up-Routine oder zeige meinen Tag und kann damit Geld verdienen. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit es ist und was es auch eigentlich heißt, so viel von sich selber auch nach außen zu tragen und wie angreifbar man sich auch damit macht und was das eben auch dann wiederum für die mentale Gesundheit auch bedeutet. Und ich glaube, wenn man sagt, man will Influencerin, Content Creatorin werden, dann, ich glaube, wichtig ist, warum. Also nur monetäre Ziele, da wird man schnell mal irgendwie, da wird einem die Luft ausgehen, weil sehr oft sind diese ganzen Plattformen, Instagram, TikTok, der Algorithmus ändert sich und auf einmal ändern sich deine Zahlen und auf einmal ändert sich irgendwie natürlich auch vielleicht deine Einkünfte, weil es gerade weniger Reach hast, weil du irgendwie Follower verlierst oder irgendwas. Und wenn du irgendwie ein Warum hast, hinter dem du stehst oder wenn du weißt, du kannst irgendwie was verändern mit dem, was du jetzt nach außen tragst, so wie wir beide das eigentlich machen und dann eben auch was zurückkriegst. Also ehrlicherweise einfach eine Nachricht von irgendwem, der mir sagt, ja, sie hat mein Buch gekauft und deswegen hat sie jetzt ein bisschen überlegt, ob sie nicht vielleicht eine Therapie macht oder irgendwas, dann denke ich mir schon, das hat sich schon ausgezahlt. Und das ist mir wurscht, wenn meine letzten Reels schlecht performt haben, das hat sich schon ausgezahlt. Also ich glaube, wenn man irgendwie ein Warum hat im Hintergrund, dann finde ich, why not? Also es ist genug für uns alle da. Also jeder, es hat ja jeder so seine eigenen Besonderheiten. Jede Influencerin hat ihre eigenen Besonderheiten und jede hat auch so ihre eigene Crowd, glaube ich, und ihre eigene Community. Und man folgt ja auch gern mehrere Content-Creatorinnen. Und ich glaube, es ist immer nur Zeit, dass man das auch macht und dass man Content-Creatorin als Beruf auch verfolgt. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Warum hat.
Ja. Und man muss, glaube ich, auch sehr viel wie in der Selbstständigkeit generell, du brauchst sehr, sehr viel intrinsische Motivation. Mhm. Es ist vor allem auch wahnsinnig schwer, weil es gibt ja auch noch überhaupt keine Legislaturen, es gibt keine Richtlinien, es gibt diesen Beruf am Papier nicht. Das heißt, das ist auch wahnsinnig schwer. Es gibt ganz viele graue Bereiche und es gibt also auch diese ganze Musikrechtsgeschichte. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die nirgendwo festgehalten sind. Das heißt, du bist sehr viel auf dich alleine gestellt. Es wächst jetzt, finde ich, schon ein bisschen mehr eine Community, weil es einfach auch sehr viele Creator auch in Österreich mittlerweile gibt oder CreatorInnen. Aber das ist eben auch genau das, es kommt eine neue Generation nach. Also es gibt jetzt auch wesentlich mehr. Das heißt, es wird auch immer schwieriger zu sagen, okay, was ist eigentlich mein USP? Was bringe ich jetzt noch in diese Welt? Damit tue ich mir manchmal einfach immer noch schwer, weil die Menge wird größer. Das Angebot ist auch größer. Aber es gibt, wie du sagst, ich folge auch nicht nur einem Profil. Ich folge ja auch 400 Profilen. Das heißt, wir wollen auch nicht nur einen Menschen sehen. Also ich glaube, ich würde es insofern empfehlen, als dass man einfach einen realistischen Blick drauf hat und sagt, es ist nicht nur fancy Lifestyle und Spaß und ich zeige nur mein Leben, sondern da gehört ganz, ganz viel mehr dazu, wie in sehr, sehr vielen anderen selbstständigen Bereichen.
Das ist ja auch was sich ein bisschen verändert hat, dass mittlerweile auch diese Seite dieses Berufs schon langsam immer mehr thematisiert wird oder auch mehr Leute darüber Bescheid wissen. Ja. Wie viel Transparenz verträgt und braucht euer Beruf?
Mehr.
Ja, ich würde da gerade sagen, es ist immer noch nicht genug.
Ja, ich habe vor Jahren, ich glaube 2019 war das oder 20, ich weiß es nicht mehr, habe ich mal eine Kampagne gestartet innerhalb der grünen Bubble, sage ich jetzt mal, wo es darum ging, fair produzieren, fair bezahlen, wo es auch darum geht, okay, wir werden ganz oft in der nachhaltigen Branche angeschrieben von grünen Startups und es wird erwartet, dass wir umsonst arbeiten. Da habe ich mir, okay, wo fängt die Nachhaltigkeit an und wo hört sie auf? Weil du brauchst auch ein Marketingbudget auch für ein grünes Startup. Ja, ich verstehe das, ich habe selber auch gegründet und so weiter. Ich weiß schon, dass das nicht die Kohle da ist. Aber wenn wir nie lernen, uns auch fair zu entlohnen, wird man diese Gruppe auch immer schwach halten. Und da ging es dann auch ganz stark darum, okay, was verlangst du eigentlich für eine Story? Was verlangst du für ein Reel? Und ganz viele Menschen sprechen da auch nicht offen drüber. Und das ist total wichtig, weil wir schwächen uns. Weil hier passiert Price Dumping, wenn ich nicht drüber spreche. Weil die Angst ist, ja, okay, wenn die jetzt günstiger ist, dann kriegt sie den Job. Oh Gott, nein, wir sollten offen drüber sprechen und alle an den Kunden herantreten, die Kunden herantreten und sagen, das ist mein Preis, das ist mein Marktwert. Und wenn wir uns austauschen, macht uns das als Berufsgruppe auch viel, viel stärker. Das fehlt leider noch ein bisschen.
Das fehlt sehr. Also ich merke immer, wir sind beide sehr offen damit. Ja. Und natürlich sprechen mich auch manchmal andere Content-Creatorinnen an, die vielleicht gerade erst damit starten oder was. Mhm. Und ich bin immer extrem transparent. Also ich sage das einfach auch immer ganz offen. Du musst was verlangen, also du kannst nicht einfach nur für ein Produkt arbeiten und versuche auch Tipps zu geben und die sind dann immer extrem dankbar und sagen meistens, keiner redet drüber und ich denke mir so, ja, es ist wichtig, es ist so wichtig, dass wir drüber reden mehr, weil es uns alle weiterbringt.
Also die Gewerkschaft fehlt, ne?
Ja.
Ja. Für die haben wir irgendwie alle keine Zeit. Ja.
Es gibt schon, glaube ich, einen Grund, warum ich gerade euch so gern zuhöre. Ich bin auch Millennial, gleich alt wie ihr circa. Und viele Themen, um die es einfach bei euch geht, kenne ich einfach auch aus dem privaten Umfeld, aus Gesprächen mit Freundinnen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, ihr besprecht ja nicht nur im Podcast, sondern eben auch auf euren anderen Kanälen auch sehr viel Privates. Also ich finde das sehr spannend, weil ich mir das persönlich beispielsweise gar nicht vorstellen könnte. Wie ist es für euch zu wissen, da draußen gibt es Leute, die interessieren sich einfach dafür, wie es bei mir gerade in der Therapie, in der Beziehung, in den Freundschaften läuft. Und sie erwarten sich auch, bis zu einem gewissen Grad da Einblick zu bekommen. Also wie geht es euch da damit?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt erwarten wirklich so nehmen würde. Ich glaube nicht, dass eine Erwartung da ist. Werden wir es bei dir, Sophie, aber ich habe eine sehr respektvolle und sehr tolle Community und da war noch nie was arg Übergriffiges. Es kamen zum Zeit meiner Scheidung zum Beispiel Fragen, das war ein bisschen komisch, aber das war das Einzige, und da habe ich auch gleich kommuniziert, Leute, das will ich nicht. Und da muss man einfach auch eine Grenze ziehen. Das ist natürlich auch dann auf der Seite der Creatorin, das zu entscheiden oder zu kommunizieren. Aber mir ist das noch nie passiert und ich entscheide, in welchem Tempo ich fahre, ich entscheide, was ich teile und das wurde noch nie irgendwie überschritten. Also ich bin da sehr froh und ich glaube eben, weil man so intime Sachen teilt, reicht das dann eigentlich eh? Also ich glaube, gerade was Therapie betrifft, ich finde, es gibt zwei verschiedene Sachen. Ich habe lustigerweise mit einer Kollegin letztens darüber gesprochen, was Intimität oder Persönlichkeit auch bedeutet. Die einen zeigen, was sie zu Mittag essen und gehen da ins kleinste Detail. Ich zeige mich intim, indem ich darüber spreche, was ich in der Therapie gerade aufarbeite und vielleicht noch gar nicht fertig gedacht habe, aber mitten im Prozess noch bin und teile das. Und ich finde das wesentlich intimer, als zu sagen, meine liebsten Himbeeren kommen vom Bauern XY, weiß ich nicht. Also mache ich auch. Aber es gibt, finde ich, zwei Arten von persönlichem Einblick und ich habe mich für den entschieden, weil ich finde, der hat ein bisschen mehr Mehrwert und das interessiert mich als Astrid auch mehr. Also sicher schaut man sich gerne mal an, wer wo, weiß ich nicht, gerne Kaffee trinkt oder wer welche Lokale super sind. Das sind schon noch spannende Tipps, aber Substanz haben für mich diese anderen, intimeren Einblicke mehr.
Ist bei mir eigentlich ganz ähnlich. Also ich glaube, wir haben beide unsere Communities ganz gut erzogen oder stimmt, einfach auch durch das, weil man eh... Ich glaube, wir sind eh sehr offen mit sehr vielen Dingen. Es gibt halt einfach gewisse Grenzen, aber die sind bei mir bis jetzt ehrlicherweise auch noch nicht überschritten worden oder das wäre jetzt ständig nachgefragt. Also mir fällt schon manchmal auf, wenn ich jetzt da wochenlang nicht online bin oder wochenlang nicht online war, dann kommt schon einmal, geht's dir eh gut? Ich habe schon lange keine Story mehr von dir, aber das finde ich eigentlich
das
süß.
Ist total schön,
das finde ich eigentlich lieb. Also ja. Ich denke mir immer so, ich hoffe, ich führe euch nicht, weil es ist einfach, ich bin einfach wirklich, ich nehme euch eigentlich eure Zeit weg, eure Heilige, aber im Endeffekt denke ich mir, es ist eigentlich süß.
Total schön, finde ich das. Ja. Ja, voll. Und ich glaube,
alles Teil des Lebens für diese Menschen irgendwie, wenn man halt, wenn die ständig meine Story schauen oder halt immer wieder meine Story schauen, das finde ich irgendwie süß, wenn das dann so, wenn ich da scheinbar so eine Routine bin, dass ich dann irgendwie fehle. Mhm. Süß.
Was ich für mich jetzt so gemerkt habe, und das machen wir jetzt eh beide auch so langsam, dass jetzt wissen viele Menschen schon sehr viel über uns und wir wissen wahnsinnig wenig über unsere Community. Und das ist manchmal so ein bisschen eine One-Way-Street. Und jetzt haben wir zum Beispiel eher unser erstes Community-Event gehabt und es war so schön, einfach mal diese Menschen auch zu sehen und mit ihnen sich auszutauschen und zu merken, was das für coole Leute sind. Und dann macht es das wieder nochmal leichter, sich zu öffnen online, weil du weißt, ah, diese Menschen haben mir zu, sicher teile ich alles mit denen, weil die sind einfach cool.
Das war so süß bei unserem Community-Event, weil das war so eine schöne Gruppe. Also es waren, glaube ich, lauter Leute, die eigentlich einzeln gekommen sind. Ich glaube, ein paar waren zu zweit oder
zwei
so.
Freundinnen waren da.
Ja, aber sonst sind alle einzeln gekommen und haben sich einzeln bei diesem Community-Event angemeldet. Und es haben nachher geschlossen alle gesagt, dass es so eine wholesome Gruppe war. Und das zeugt irgendwie auch davor, dass wir scheinbar irgendwie Menschen anziehen. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut, weil ich das so schön finde, dass wir einfach scheinbar Menschen anziehen, die auch irgendwie so viel Übereinstimmungen haben und irgendwie vom Wertesystem her scheinbar irgendwie ähnlich sind oder was uns wichtig ist und das so gut passt. Also es war echt, das hat mich so gerührt. Also wir sind echt von diesem Community während Tag. Ich weiß nicht wieso, aber ich kriege es gerade so richtig Gänsehaut und glasige Augen, weil es war einfach so schön. Es ist einfach, hat uns voll berührt.
Also Community-Event vielleicht zur Erklärung für alle, die nicht so im Social Media unterwegs sind. Ihr habt einfach Leute, die euch zuhören, die euch folgen, eingeladen, auch mit euch. Ihr habt sie eingeladen, sich mit euch zu treffen.
So ist es, genau, offline, genau.
Ja. Wie viel von dem, was ihr beispielsweise in eurem Podcast besprecht oder was ihr auch auf euren Kanälen teilt, ist jetzt so, wie soll ich sagen, redaktionelle Planung im Sinne von auch, okay, also meine Zielgruppe sind jetzt, weiß ich nicht, Frauen um die 30 und die interessiert halt, weiß ich nicht, Work-Life-Balance oder die Frage, möchte ich einmal eine Familie haben oder so etwas. Und wie viel ist einfach, okay, das bewegt mich heute und deswegen rede ich heute über das.
Ich liebe es, dass du das ansprichst, weil das ist bei uns beiden gerade Thema.
Ja.
Wir wollen gerade beide spontaner werden. Wir planen schon viel, glaube ich. Jetzt spreche jetzt einfach mal in der Wir-Form. Ich meine, zum Beispiel für den Podcast haben wir logischerweise einen Redaktionsplan, den wir aber auch immer wieder mal unterwegs ändern, weil wir sagen, eigentlich, weißt du was, das ist gerade aktuell bei mir, lass uns doch darüber eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir dann gar nicht wirklich recherchieren. Bei anderen Themen müssen wir einfach auch mehr recherchieren. Das ist auch unser Anspruch ein bisschen. Oder wenn wir Gäste haben, dann natürlich auch. Aber ich auf jeden Fall, das ist bei mir gerade ganz großes Thema. Ich möchte wieder mehr aus dem Moment heraus produzieren. Ich möchte wieder mehr nicht zerdenken, weil das macht man einfach auch. Weil wenn du das einfach ein paar Jahre schon machst, hast du das Gefühl, du hast eh schon alles erzählt, ist eh schon alles auserzählt. Ich muss irgendwas neu kreieren. Ich muss jetzt diese Themen machen. Ich brauche einen Faden. Ich muss irgendwie, weiß ich nicht, mehr eine Zielgruppe, eine Nische mehr zusammenbauen. Nein, einfach machen. Weil ich glaube, das ist das, was Spaß macht und kein Leben ist linear. Alle haben ein Spektrum an Interessen und haben auch verschiedene Lebensphasen. Und je chaotischer, glaube ich, desto besser, weil dann fühlt man sich auch gut, oder? Dann weiß man, der geht's auch so. Und das ist gerade mein großes Projekt. Weniger zu zerdenken. Und ich plane natürlich schon, ich habe auch einen Contentplan, ich brauche den auch. Aber da auch Raum zu lassen für, hey, heute eigentlich nehme ich noch spontan einen Wähler auf, weil das fühle ich gerade. Also spannend, dass du das ansprichst.
Also die Astrid ist wesentlich geplanter generell schon als ich. Also ich versuche immer wochenweise ein bisschen zu planen. Aber es gelingt mir auch immer so seltener, dann stresst es mich wieder mehr. Und ja, generell versuche ich einfach schon meine Themen natürlich in jeder Woche einmal mit aufzunehmen. Also Schönheitsideale, Diätkultur immer jede Woche einmal irgendwo mitzunehmen, gelingt mir auch nicht immer. Aber wie du sagst, unser beider großes Projekt ist einfach so mehr aus dem Moment mitzunehmen. Ja.
Spannend. Das heißt, es ist schon auch, ich meine, es ist natürlich klar, das wäre ja bei jedem anderen Business auch so, dass man sich auch in der Art und Weise, wie man an diese Arbeit herangeht, immer auch weiterentwickelt.
Absolut, zu 100%. Und ich finde, es gibt einem schon auch Sicherheit, weil wenn ich jetzt an die Astrid von vor ein paar Jahren zurückdenke, wenn ich der erzählen würde, dass ich einen Redaktionsplan habe, würde sie auch die Augen verdrehen oder lachen, weil das so war ich auch nie. Das hat mich schon entspannt zu wissen, okay, ich habe jetzt Content-Ideen für das restliche Monat, das heißt, I'm safe. Und das hat sich aber dann irgendwann so verselbstständigt, dass ich dann nur noch geplant habe und nicht mehr Raum gelassen habe zum Spontanen. Also ich finde schon, dass man das auch an die Lebensphase anpassen sollte. Manchmal ist es stressiger, dann ist es gut, wenn du einen Plan hast. Und manchmal hast du eh total viel Zeit und kannst kreativ sein. Jetzt ist auch wieder ganz viel, es gab es ja früher noch nicht die Funktion, dass man eben auch Co-Creator-Reels machen kann. Das heißt, Sophie und ich machen auch viel gemeinsam, was total Spaß macht. Und dann kann man wieder gemeinsam sich irgendwie motivieren. Das machen wir morgen wieder. Wieder Millennial-Content aufnehmen und ich, ja, man muss sich, ich glaube, wenn du eine Sache lernen musst als Content-Creatorin, ist, dass du dich anpassen musst und ständig weiterdenken musst.
Also ich habe am Anfang gesagt, ich habe mit Bloggen begonnen, also ich habe eine Website, die gibt es auch noch immer, aber da habe ich geschrieben, einfach nur ein Fotos gemacht und dann ist Instagram gekommen, da ging es am Anfang nur um Fotos, nur, da hat es noch gar keine Stories gegeben, dann sind irgendwann Stories dazu gekommen, dann habe ich Stories aufgenommen, jetzt sind eigentlich Reels wieder wichtig, also es entwickelt sich alles immer weiter und ich habe irgendwann wie ich zum Bloggen angefangen habe, habe ich zu meinem Mann damals gesagt, na, also YouTuberin konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil so viele Videos aufnehmen, das zahlt mich gar nicht und das Schneiden. Und dann 6 Jahre später Reels, ja, ich kann eh nicht anders, ich muss Videos aufnehmen, also man muss sie immer weiterentwickeln. Das ist cool an unserem Job, aber natürlich auch gewissermaßen manchmal ein bisschen anstrengend, weil du musst halt das tun, was die Plattform will.
Und den Podcast haben wir auch noch, gell?
Nicht genau, vergessen. Der Podcast.
Und macht das auch deutlich agiler, also nicht nur ihr, sondern halt eure Berufsgruppe deutlich agiler als jetzt traditionelle Medien, die ja irgendwie auch gezwungen sind, da mitzuziehen
und natürlich
was, zu überlegen. Ihr habt es vorhin gesagt, also man braucht irgendwie so ein bisschen die Frage des Warums dahinter, damit das quasi stimmig ist für einen. Passiert es euch manchmal jetzt gerade ihr, die mit auch so Themen wie mentale Gesundheit, sehr persönlichen Themen auch nach außen kommunizieren, dass sich Leute an euch wenden und beispielsweise um Hilfe fragen oder sowas in die Richtung, wo ihr dann auch in der Situation seid, dass ihr sagt, okay, das übersteigt jetzt auch irgendwie meinen Rahmen oder meine Fähigkeiten hier?
Das ist, über das haben wir auch schon oft geredet, das passiert gar nicht so selten, dass wir beide so wirklich Nachrichten, so Romane kriegen, wo dann wirklich teilweise auch sehr arge Geschichten dann einfach auch, ich meine, ich denke mir immer, dieses Vertrauen, dass die mir das jetzt schreiben, finde ich unglaublich, also für das bedanke ich mir dann auch immer, aber es im selben Moment war es jetzt dann einfach auch, es ist voll schön, dass du an mich wendest, aber ich kann da nicht helfen. Ich bin kein Profi, keine Expertin oder ich bin auch keine Therapeutin und ich versuche dann einfach auch immer, ja, das auch so wiederzugeben und zu sagen, es tut mir voll leid, danke, dass du an mich wendest, aber ich glaube, ich bin nicht die richtige Person, dir da jetzt zu helfen und versuche dann einfach weiterzuleiten und die Menschen vielleicht auch zu motivieren, in eine Therapie zu gehen oder ja, im schlimmsten Fall vielleicht auch sie ja in einer Notaufnahme zu melden, wenn es wirklich so tragisch ist. Also ich glaube, man muss die Grenzen vom eigenen Wissen auch kennen und auch, ja.
Voll. Also ich glaube, das ist das Schöne, glaube ich, an unserem Beruf, dass wir vielleicht diese Freundin sein können oder die irgendwie denselben Leidensweg durchgangen ist, dass es dann leichter ist, sich einer anonymen oder vermeintlich fremden Person mitteilen zu können. Ich glaube, das ist leichter, weil es ist schwieriger, das im engsten Umkreis zu machen. Aber ich glaube, es ist einfach unsere Verantwortung, das nicht selbst an uns zu nehmen, sondern zu sagen, hey, es gibt professionelle Hilfe. Ich war letztes Jahr im Sommer, ich glaube, eh auch im August, bei einem ganz tollen Workshop von den psychosozialen Diensten, die auch sich konkret an CreatorInnen gewendet haben, weil sie gesehen haben, da ist ein Need da, dass wir auch die Online-Spaces ein bisschen briefen und dass wir sagen, okay, was können wir denn machen, wenn das passiert oder wenn wir das sehen, wenn wir das in den Kommentarspalten lesen, wenn wir Nachrichten bekommen, wie reagieren wir richtig? Und das finde ich super. Sie machen auch, glaube ich, weiterhin solche, wie haben Sie es genannt, nicht Bootcamps, aber irgendwas mit Camps für CreatorInnen, wo sie einfach ja ihnen Hilfestellung bieten, Anlaufstellen noch weitergeben. Und das ist das, was wir auch machen. Ich habe es mittlerweile auch in meinem Profil einfach angeheftet oben, dass ich dann einfach diesen Post auf den Post verlinke und sage, schau, da gibt's alle möglichen Anlaufstellen, bitte hol dir Hilfe. Aber auch danke für dein Vertrauen und danke, dass du dich öffnest, weil das ist das Wichtigste, finde ich, dass man darüber spricht und es mal annimmt.
Wie findet ihr das eigentlich? Weil für mich als Beobachterin ist das eigentlich total, ja, fast lustig einerseits, andererseits auch irgendwie zynisch, dass gerade Social Media eine Plattform geworden ist, die sehr viel Raum für diese Dinge endlich sozusagen lässt und eben auch Raum bietet für viele irgendwie, sich mitzuteilen und für viele auch aufklärerischen Content über Themen zu konsumieren. Und andererseits ist ja Social Media per se etwas, das irgendwie der mentalen Gesundheit überhaupt nicht zuträglich ist. Das, glaube ich, kennen wir ja alle. Das ist wahrscheinlich für Leute wie mich, die halt viel konsumieren, aber nicht viel aktiv sind, nochmal viel deutlicher als für euch. Aber wie steht es ja zu dieser Zweispältigkeit.
Es ist ein ziemliches Paradox, aber ich glaube gerade deshalb, ich habe immer diese Metapher von, dass Social Media für mich wie so ein Geschwür ist. Und wenn wir das Geschwür sich selbst überlassen, dann wird es halt weiter wachsen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass CreatorInnen wie wir da bleiben, um das zu verhindern. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass der Raum da ist. Und es ist irgendwie auch logisch, glaube ich, dass eine Gegenbewegung stattfindet. Das ist, glaube ich, irgendwie eine organische Geschichte. Wenn man merkt, das wird schlimmer, dann braucht man irgendwie auch eine Gegenbewegung dazu. Und ich finde es schön, dass es dann eben solche Räume gibt. Aber ich finde es auch total paradox. Also ich merke es auf der anderen Seite total jetzt, wo du es ansprichst. Das klickt jetzt gerade in mir. Ich merke auch, und vielleicht geht es dir ähnlich, dass die Community, die ich habe, die sehr aware ist, was mentale Gesundheit betrifft, jetzt auch gar nicht so arg aktiv ist auf Social Media. Mhm. Also das geht dann auch oft Hand in Hand. Und dann merke ich schon, okay, meine FollowerInnen sind nicht super aktiv und sind auch nicht permanent online. Das heißt, die sind dann mal länger offline, dann sind sie wieder da und liken alle Sachen und schreiben und wie auch immer und dann sind sie wieder weg. Und das spricht eigentlich voll für sich. Ja, aber das ist schön. Ja. Ist eigentlich schön und also es ist dann immer für uns auch so ein Wechselbad der Gefühle, weil ich mir denke, okay, schade, ich erreiche nicht so viele Menschen, aber eigentlich, hey, schön, sie sind nicht so viel auf Social Media.
Jetzt also eigentlich im Sommer wollen.
Will ich das ja irgendwo auch, aber natürlich, wenn man sein Geld damit verdient, ist es auch ein bisschen schwierig, aber ich finde es eigentlich schön und ich verstehe schon, dass das koexistiert, aber ich finde, wir haben diese Verantwortung, dass wir da bleiben. Wenn wir nämlich gehen und das nicht mehr besprechen auf Social Media, dann wird das irgendwie noch dunkler. Und ich glaube, gerade wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, wir kennen es alle, an Scheißtagen macht man Social Media auf und swiped endlessly. Mhm. Man swiped und swiped und swiped und wie schön ist es dann, wenn plötzlich was kommt, was dich abholt und dir gut tut, oder? Und nicht nur irgendwie diesen Teufelskreis verstärkt.
Ja, ich denke mal, also ich habe selber auch manchmal so meine Tage, wo ich mir denke, am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Mhm. Also die sind nicht sehr oft, aber die sind schon hin und wieder und kommen auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, weil ich selber auch merke, was Social Media mit mir selber macht. Und ich glaube, es ist auch teilweise nur mal was anderes, wenn man nur Konsument, unter Anführungsstrichen nur Konsumentin ist oder halt auch eben Content Creatorin, weil du vergleichst die nur mal auf ganz andere Ebenen, weil du vergleichst die einerseits auf der persönlichen Ebene, was machen diese anderen Menschen, also welche Meilensteine haben die schon erreicht, aber dann natürlich auch nur auf beruflicher Ebene, was das alles dann nur mal verstärkt. Also ich muss mich da ganz oft wirklich rausnehmen und mir denken, Sophie, mach bitte einfach das Handy zu und lass es jetzt, weil es tut dann nicht gut. Und ja, aber es ist schwierig. Es ist eh genauso, wie du sagst, es ist ein zweigleisiges Schwert, sag mal so.
Es ist zweigleisig oder es ist ein zweischneidiges?
Zweischneidiges Schwert, ja. Aber wir wollen beide da bleiben, weil wir beide glauben, dass es ganz wichtig ist, dass es auch Content-Creatorinnen wie uns auch eben gibt. Und wir merken es an die Rückmeldungen, dass es, glaube ich, schön ist, dass wir da sind.
Ich meine, es ist natürlich, mentale Gesundheit ist auch zum Trendthema geworden, muss man auch ganz klar sagen. Und das ist was wir beide auch besprechen. Finde ich auch problematisch, weil alles, was irgendwie dann trendig wird, wird auch vermarktet, wird verkommerzialisiert. Also ich finde schon, dass mentale Gesundheit per se so on the rise ist, aber leider halt auch in den falschen Kreisen. Also man merkt schon, dass es immer mehr zunimmt, was per se ein gutes Zeichen ist, aber leider natürlich auch ein bisschen missbraucht wird von den falschen Menschen.
Das ist dann sei du selbst und die Person, die das sagt, sagt dir mit jeder Tätigkeit, die sie tut, okay, sei so wie ich.
Und ja, genau. Oder kauf diese Duftkerze, nimm ein Schaumbad,
genau. Was wollte ich euch jetzt fragen? Genau, weil das Thema irgendwie so Millennial-Nostalgia schon gefallen ist, wo ihr auch einfach für mich, ja, Fellow Millennial, extrem unterhaltsamen und superen Content macht. Aber das ist ja auch Nostalgie zu einer Zeit sozusagen oder zu einer Jugend und Kindheit völlig ohne Social Media. Mhm. Also ihr seid so alt wie ich, deswegen weiß ich das jetzt eigentlich, dass ihr auch ohne das aufgewachsen seid. Ja. Und dass man sich da manchmal auch sehr zurücksehnt in eine Welt, wo man halt noch beim Haustelefon bei der Freundin angerufen hat.
Jetzt kriege ich Gänsehaut.
Ja. Wir haben es gerade letztens eben, wie wir diese Sounds aufgenommen haben, diese akustischen Trigger. Wir haben so eine Videoserie gemacht, wo wir akustische Trigger haben, wo es darum geht, dass gewisse Sounds von TV-Shows oder Cartoons, dass die was mit uns machen. Und jedes Mal, wenn wir das filmen, dann sagen wir so, es war einfach so eine schöne Zeit. Und wenn man dann diese Musik, die man schon irgendwo vergessen hat, aber du kramst das dann halt aus dem letzten Stübchen deines Gehirns wieder hervor und du kannst sogar wieder mitsingen. Aber es ist einfach, das ist in deinem Gehirn gespeichert forever, weil das einfach damals mit 11 bist heimgekommen nach der Schule, hast die vor dem Fernseher gesetzt und hast genau das einfach jeden Tag gehört. Und das ist einfach... Ja, also ich merke dann schon immer wirklich, wie ich mich da auch irgendwie dahin zurücksehne. Also diese Welt, wo irgendwie nur alles in Ordnung war. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt alles vor die Hunde geht, aber man hat sich halt um sehr wenige Dinge Gedanken machen müssen und das ist schön und ja.
Es ist so lustig, weil ich kann mich extrem gut erinnern. Ich sage immer, ich bin in den 50ern und 60ern aufgewachsen, weil das war so die musikalische und die auch filmische Zeit, die es bei uns gespielt hat, als ich ein Kind war. Mein Vater hat einfach immer die 60s gehört zu Hause. Also so 90er war wenig. Und ich fand es irgendwie so lustig, weil er bis zu seinem Tod eigentlich immer so nur 50er, 60er gehört hat. Dass der ist so stecken geblieben in der Zeit. Und jetzt verstehe ich es aber so. Weil diese Musik einen dann, die bringt einen einfach an einen guten Ort. Und jedes Mal, wenn ich die Musik der 90er und Nuller höre, jetzt bin ich einfach, ist alles gut. Mhm. Ich bin in einer Seifenblase und alles ist gut, mir kann nichts passieren. Mein größter Stress ist meine Mathe-Schule bald, die sehr schlimm war. Aber... ich verstehe jetzt, warum man sich diese Musik wieder zurückholt und diese Zeit auch zurückholt. Das ist eigentlich ein total schönes Tool zu haben, zu sagen, ich drehe jetzt diese Musik auf und alles ist gut. Wenn ich einen stressigen Tag habe, drehe ich meine Millennial-Playlist auf und mir geht's gut. Und ich schwebe durch die Straßen mit melodramatischen Sounds.
Ich bin ehrlicherweise sehr dankbar, dass ich ohne Social Media aufgewachsen bin. Also ich bewundere das, wenn man jetzt irgendwie so Gymnasium ist oder ja... Also und mit Social Media quasi da lebt, weil erstens die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer und zweitens auch ständige Ablenkung und dann auch einfach Cybermobbing ist ja auch was, über das wir sprechen müssen, weil wird auch immer mehr und da wird man wirklich ganz anders. Also ich denke mal, ich bin echt heilfroh, weil es war Pubertät ist auch schon so furchtbar und dann auch nur mit Social Media, schwierig. Mhm.
Was macht denn für euch, weil wir müssen auch noch ein bisschen über den Sommer sprechen.
Ja.
Was macht denn für euch so eine Sommernostalgie aus?
Solero.
Das kam wie aus dem FF jetzt.
Ja, natürlich. Solero, das gelbe Solero. Das ist Sommernostalgie.
Das gelbe.
Nein, früher, ich habe immer...
verschiedene Farben?
Ja, nein, es hat dann irgendwann so ein Barry auch gegeben, aber das habe ich nie mögen. Ich habe immer nur das Gelbe mögen. Für mich ist Sommernostalgie wirklich so, wenn ich da so zurückdenke, das war so eher die Zeit, da denke ich so an Volksschule zurück. Und da habe ich immer im Sommer Saisonkarten fürs Freibad. Nice. In der Früh um 10 habe ich es mal mit meinen Freundinnen ausgemacht. Wir treffen uns im Freibad und wir haben einfach dort den ganzen Tag verbracht. Dann haben wir Eis gegessen, Spiele gespielt, uns Center Shock beim Kiosk gekauft.
Mhm. Dann bin ich dabei.
Ja, und dann waren manchmal die Burschen dabei und die waren dann natürlich extrem mutig und haben dann gesagt, ja, jetzt schauen wir, wer am meisten Center Shock sie in den Mund schlug. Habt ihr das auch gespielt, oder?
Natürlich.
Ja, natürlich. Also das ist für mich wirklich so Sommernostalgie. Mhm. Ja. Ich hab wirklich so diese Center Shocks habe ich jetzt gerade in der Nase.
Aha, geil. Mhm. Also Solero habe ich tatsächlich einmal in meinem Leben, glaube ich, nur gegessen. Vielleicht muss ich das nachholen. Gibt es überhaupt noch?
Glaube ich, nicht mehr.
Ich war Team Brick und es gibt ein legendäres Zitat von mir. Verwöhnte Göre. Meine Mutter hat irgendwann, gab es halt die Packungen, wo du halt dann 12 Brickel zu Hause hattest. Und ich habe mich scheinbar irgendwann als Kind darüber aufgeregt, bei der besten Freundin meiner Mutter. Immer müssen wir Brickel essen, weil wir halt ständig Brickel zu Hause hatten. Wow, Astrid. Also ich war Team Brickel. Und sehr verwöhnt scheinbar. Aber für mich ist es definitiv auch auf jeden Fall Eis. Für mich sind es auch kalte Wassermelonen und viel Zeit draußen tatsächlich. Ja. ich glaube, bei uns war es auch sehr viel. Es war zwar immer was, was unsere Eltern uns, wozu uns unsere Eltern zwingen mussten. Wir hatten mein Großvater hat ein Haus gehabt in Niederösterreich und da sind wir im Sommer meistens 2 Wochen hin. Das haben wir uns geteilt mit anderen Familienmitgliedern. Und das war immer so, jetzt müssen wir da hin und da gibt's kein Fernseher und gar nichts. Da müssen wir wandern gehen. Und eigentlich, das ist lustig, weil mein Bruder und ich haben uns darüber unterhalten vor kurzem. Das sind so unsere holy childhood memories. Da hinzufahren, in der Natur zu sein, mit Steinen und Stöcken zu spielen, im Garten zu sein, Kirschen zu essen und wandern zu gehen. Das war für mich die schönste, heilsame Zeit eigentlich.
Und sind die Aktivitäten, für die man sich heute irgendwie mühsam den Kalender freischaufelt?
Ja, voll, genau.
Was habt ihr denn diesen Sommer noch so vor? Wie seid ihr bis jetzt in den Sommer gestartet? Wir sind ja eigentlich schon mitten im Hochsommer. Ja. Wie läuft es so mit dem Sommerlichen?
Naja, also der Sommer läuft derzeit nicht, weil es ständig regnet. Ja, in Wien. Stimmt, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber mein Sommer hat schon im Juni gestartet mit einem Urlaub. Also wir machen meistens so im Juni schon einen kleinen Urlaub. Und jetzt den Rest vom Sommer werden wir in Wien verbringen. Mein Mann hat noch Geburtstag, da machen wir meistens auch noch dann so ein bisschen Family-Rohrs. Ja, nein, also eigentlich vor allem in Wien sein und einfach den Sommer hoffentlich ein bisschen noch genießen, wann er denn noch kommt. Hm.
Bestimmt.
Die Wetteraussichten sehen nicht so aus, Astrid.
Ja. Wir waren heuer das erste Mal auch seit langem wieder im Sommer weg und zum ersten Mal wieder in Kanada. Wir waren noch nie im Juli waren wir in Kanada. Das war sehr schön. Und sonst haben wir eigentlich immer nur so Wochenendwanderungen geplant gehabt, die halt, ja, leider großteils ins Wasser gefallen sind. Ich glaube, 2-mal haben wir es geschafft bisher oder 3-mal, so wenn ich jetzt den Juni mitrechne. Aber wir versuchen eigentlich die meiste Zeit dann, wenn es geht, irgendwie mit Wandern zu verbringen. Wir haben es die letzten 2 Wochenenden probiert. Wurde nichts. Und jetzt nächstes Wochenende bin ich in München bei einer Freundin, darauf freue ich mich schon. Und dann steht mein Sommerhighlight das Sigurd Festival an. Ich bin jedes Jahr eine Woche am Festival. Und mein alter Millennial-Körper schafft es.
Im Zelt?
Nein, natürlich nicht. Okay. Nein, Ü30-Festival ist Airbnb oder generell einfach ein Apartment. Das machen wir, das gönnen wir uns. Und
dann noch Physiotherapie.
Ich habe am Tag vor dem Festival einen Massagetermin noch ausgemacht. Und dann haben wir natürlich, ich stretche mich auch jeden Abend nach dem Festival. Und wenn es 3 in der Früh ist, das mache ich. Ja, und dann muss ich mir Physio für Martin ausmachen. Das wird noch mein Highlight. Ich habe dann auch Geburtstag im August und wir werden, glaube ich, im September dann nochmal einen Kurzurlaub machen. Und ich hoffe einfach, dass der September so vielleicht unser Altweibersommer noch wird. Darauf hoffe ich einfach sehr. Bin optimistisch.
September ist mein Lieblingsmonat.
Ja, ist ein schöner Monat.
Okay, ja, gern.
Ich habe euch ja gebeten, mir euer liebstes Sommergeräusch mitzubringen. Wie hört sich denn der schönste Sommer für euch so an?
Für mich hört sich der schönste Sommer eigentlich so nach Vogelgezwitscher an, wenn man in der Früh von Vogelgezwitscher geweckt wird. Das ist das Allerschönste und das ist auch voll ein großes Privileg. Wir wohnen eigentlich mitten in der Stadt und irgendwie ist es bei uns trotzdem so, dass wir in der Früh von Vögeln im Sommer geweckt werden und das liebe ich und das ist einfach Sommer.
Ja, das stimmt. Ich habe überlegt und ich konnte mich tatsächlich nicht auf eins festlegen, weil ich habe zwei Modi. Ich habe entweder meine Festival-Identität, dass ich einfach, dass irgendwo man hört Musik und glückliche Menschen und Gesprächsfetzen und das ist für mich auch ein Sommergefühl. Es ist so Freiheit und frei im Himmel tanzen und ja, einfach so die Freude von Menschen hören oder auch vielleicht ganz weit weg irgendwo jemanden feiern hören, vielleicht so in entfernt irgendwo eine Grillparty hören, einfach dieses Stimmengewuseln mit so Musik unterlegt. Das ist für mich voll Sommer. Oder die absolute Stille am Berg, wo man wirklich nichts hört. Und ich finde, das ist so ein total fast heiliger Ort für mich, weil die Berggipfel, wenn man mal drauf achtet, sind so die einzigen Orte auf dieser Welt, muss man wirklich sagen, wo man Stille hinbekommt, wo man nichts hört. Vielleicht hört man irgendwo eine Biene oder irgendwas Surrendes im Hintergrund, aber du hörst nichts. Und das liebe ich. Du hörst den Wind vielleicht ein bisschen durch die Blätter, aber das war's. Und das finde ich so, so schön. Und deshalb bin ich so gerne am Berg. Egal, wo du auf der Welt bist, alle Berge hören sich gleich an. Und das ist für mich einfach Sommer.
Jetzt habe ich richtig Lust bekommen, draußen zu sein. Ja. Vielen Dank. Was könnt ihr denn gar nicht gebrauchen im Sommer?
Regen.
Oje, oje, oje.
Nein, es ist eh nicht so schlimm. Ich mag das auch tatsächlich manchmal ganz gern, wenn es regnet.
Ich mag es auch ganz gern, ja.
Es ist nur halt schade, wenn es jetzt schon so lang ist, weil ich gehe eigentlich schon auch gern baden, auch in Wien oder halt am Ohr. Ich liebe einfach wirklich Sommer in Wien eigentlich. Ich weiß, ganz viele Leute finden es ganz furchtbar, aber ich mag das eigentlich voll gern, weil halt wirklich die ganze Stadt ist draußen am Abend in die Schanigärten. Man geht spazieren an der Donaulände. Das ist einfach, ja, so Sommer. Und deswegen finde ich es jetzt derzeit irgendwie schade, dass das halt durch den Regen gerade oder durch das Wetter generell ein bisschen, ja, einfach gerade nicht möglich ist. Also.
Jetzt habe ich es vergessen. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Was habe ich mir gedacht? Was kann ich gar nicht? Ja, Körperkontakt.
Ah, ja.
U-Bahn fahren.
Körperkontakt geht nicht. Das ist auch mit meiner Liebsten. Das ist maximal kleiner Finger berühren. Ich kann nicht. I can't. Wenn es heiß ist. Also beim Regen geht's, aber wenn es heiß ist. Und was ich auch nicht pack, ja, U-Bahnen ist natürlich
U-Bahn
schwierig.
Fahren
ich hatte noch was
im
anderes
Sommer,
im Kopf jetzt, das habe ich aber vergessen. Aber Körperkontakt ist, glaube ich, das Schlimmste. Oh ja, na, jetzt weiß ich es wieder. Schwimmbäder.
Ah, echt?
Also ich liebe so Wildbadeplätze und am Strand und so, aber alles, was Pool ist und das ist dann einfach nur noch warm, weil alle stehen. Man kann auch stehen, weil es einfach so voll ist, weil alle wollen sich abkühlen, man kann sich nicht verübeln. Dass du deine 2 Quadratmeter Platz für dein Handtuch, wenn du dich umdrehst, bist du eigentlich schon im Dekolleté der Nachbarin oder weiß ich nicht. Also es ist mir einfach alles zu eng. Es ist vielleicht greift eh in den Körperkontakt mit rein. Es ist mir zu viel Nähe und ich hasse öffentliche Schwimmbäder. Ich bin lieber im See oder irgendwo in der Natur.
Am Berg.
Oder das. Nein, gerne im Wasser, aber halt nicht in einem Pool.
Liebe Astrid, liebe Sophie, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Sommer mit
Dankeschön,
weniger Regen, ein bisschen mehr Ausflügen am Berg. So schön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Ein
sehr schönes Sommergespräch.
Ja. Dir auch noch einen schönen Sommer.
Ja, danke.